SWR 2 Forum.
Mit dem Thema durchgefallen ist das achtjährige Gymnasium, also G8, gescheitert. Am Mikrofon Ralf Kaspari. So, jetzt ist es passiert. Auch das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen hat beschlossen, zu G9 zurückzukehren. Und damit ist es in guter Gesellschaft. Bayern hat sich von dem Reformprojekt verabschiedet, gefolgt von Niedersachsen und auch Schleswig-Holstein. In Baden-Württemberg gibt es neben G8 auch G9-Schulen. Nur die ostdeutschen Länder Sachsen und Thüringen sind auf Kurs geblieben. Die anhaltende Kritik am Turbo-Abi hat, so scheint es zumindest, Früchte getragen. Die Berichte von gestressten Schülern, die kaum mehr ihren Hobbys nachgehen können und angeblich immer schlechtere Leistungen gezeigt haben, führten zum Umdenken. Also ist G8 damit endgültig am Ende? Was sagt die Bildungsforschung zum Turbo-Abi? Wie wird es in Deutschland weitergehen? Darüber wollen wir diskutieren. Ich begrüße Jessica Ordemann vom Deutschen Institut für internationale pädagogische Forschung. Frau Ordemann, ist mein Eindruck richtig? G8 wurde hauptsächlich mit ökonomischen und politischen Gründen und Legitimierungen eingeführt?
In der Tat waren die zentral die gesellschaftlichen Erwägungen, internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer Abiturienten natürlich, aber auch die Sicherung der Sozialsysteme durch die damit verbundene längere Erwerbstätigkeit. Aber es wurden auch andere Dinge diskutiert, beispielsweise die Konzentration auf Kernfächer, die ungenutzten Lernzeiten durch ineffiziente Zeitnutzung, die dann zum Teil oder wo diskutiert wurde, dass es zu einer Demotivation der Schüler kommen könnte und dann aber auch die heutzutage schnellere Entwicklung der Jugendlichen.
Aber die Pädagogik stand ein bisschen im Hintergrund.
Da würde ich zustimmen.
Ah, okay. Ich begrüße Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Gymnasiallehrer. Herr Meidinger, sind Sie traurig über den Ausstieg von NRW oder finden Sie das gut?
Also ich selber finde es gut. Ich habe ja nicht nur als Verbandspolitiker, sondern auch als Schulleiter sozusagen die Einführung von G8 erlebt in Bayern 2003. Ich habe alle Versuche erlebt, das G8 besser zu machen, die Schwierigkeiten in den Griff zu bekommen. Und ich habe auch erlebt, dass es wieder abgeschafft worden ist. Und eigentlich sind alle jedenfalls im Bereich meiner Schule froh, dass das G9 wieder kommt.
Aber jetzt haben wir doch im Grunde genommen wieder diesen föderalistischen Flickenteppich in Deutschland. Hier G8, dort G9, hier G8 und G9 zusammen. Ist das überhaupt noch zeitgemäß?
Na gut, also der Flickenteppich hat natürlich viele verschiedene Farben. Da ist G8, G9 nur einer davon. Und ich glaube nicht mal der sozusagen der wirksamste. Also wir haben ja enorme Leistungsunterschiede zwischen den Bundesländern, wie ja die Bildungsstudien PISA, IGLU immer wieder zeigen. Und ich glaube auch, dass G8, G9 natürlich ist es nicht ideal, wenn man ein Bundesland wechselt und muss dann im G8 einfädeln oder muss im G9 einfädeln. Aber das sind Probleme, die, glaube ich, leichter lösbar sind als beispielsweise die großen Leistungsunterschiede zwischen den Bundesländern und die unterschiedlichen Lehrpläne.
Und ich begrüße Steffen Pabst vom Philologenverband Sachsen e.V. Er ist Lehrer in Sachsen. Herr Pabst, wie kommt Ihnen eigentlich diese hitzige Diskussion in Westdeutschland über G8 und G9 vor?
Also bei uns kommt es manchmal vor wie aus einer anderen Welt, weil die Diskussion gab es bei uns ja nie zwischen G9 und G8. Aber um das auch nochmal festzustellen, ich finde es aber auch gut, wenn es zwischen den Bundesländern unterschiedliche Ansatzpunkte hinsichtlich der Gestaltung des Gymnasiums gibt und man eben auch die landestypischen Besonderheiten betrachtet.
Warum ist man in Sachsen so entspannt?
Wir kennen es nicht ganz anders. Und nach der Wende fand ja ein unwahrscheinlicher Transformationsprozess in allen Bereichen der Gesellschaft, unter anderem ja auch im Bildungswesen statt. Aus dem Einheitsschulsystem galt es, ein leistungs- und chancengerechtes Schulsystem aufzubauen. Und entscheidend war auch die Überlegung, dass für die Schülerinnen und Schüler der Übergang in ein neues Schulsystem von der Struktur her möglichst reibungslos funktionieren muss und es damit auch wenig Probleme gibt. Insofern hatte man auch die Überlegungen auf diese Weiterführung des damaligen 12-jährigen Schulgangs bis zum Abitur auch gesetzt.
Das Interessante an Sachsen ist ja auch, dass die Leistungen der Schüler und Schülerinnen dort sehr gut sind im nationalen Vergleich.
Ja, das hängt aber auch damit zusammen, dass es damals Nach der Wende gab es ja auch die Forderung der KMK, die 265 Stunden, die mindestens gehalten wurden fürs Gymnasium. Und natürlich mussten alle Lehrpläne neu inhaltlich gestaltet werden. Sie können sich vorstellen, es waren ja zum Teil die Lehrpläne ideologisch überfrachtet. Ich erinnere nur an Fächer wie Geografie, Geschichte, Staatsbürgerkunde, das abgeschafft wurde. Es gab auch spezielle Fächer, die es nur im Osten gab, wie Astronomie. Und es galt nun auch, die Stundentafel sich doch an die westlichen Bundesländer anzupassen und natürlich die Lehrpläne voll zu gestalten. Und dort wurden natürlich Eltern, Schüler und Lehrkräfte mitgenommen. Das Gymnasium wurde ja erst 1992 richtig eingeführt, zu Beginn des Schuljahres. Und man hatte 2 Jahre intensiv Zeit, die Lehrpläne zu gestalten, auch auszutesten, was ist notwendig, auch zu schauen, was in anderen Ländern gut funktioniert hat. Wir haben uns damals als Sachsen sehr an Baden-Württemberg orientiert, die uns damals auch unterstützt haben dort, und an Bayern.
Lassen Sie das noch mal ganz kurz reflektieren, warum das überhaupt eingeführt wurde, Frau Ordemann. Also Sie haben anfangs gesagt, es ging hauptsächlich um die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Schüler und Schülerinnen. Also wollte man die Abiturienten schneller auf die Uni schicken, schneller dann auch in den Beruf, um im europäischen Vergleich vielleicht mithalten zu können?
Genau das. Man wollte einfach die Lebensarbeitszeit verlängern. Dass das nicht ganz so geklappt hat, steht auf der anderen Seite. Also man geht jetzt durchschnittlich so ungefähr von 10 Monaten aus, die G8-Abiturienten früher in den Arbeitsmarkt reinkommen. Aber es hatte einfach nicht berücksichtigt, dass selbst wenn man das Ganze um ein Jahr reduziert, dass die G8-Abiturienten zum einen natürlich andere Dinge nach dem Abitur machen. Die gehen also nicht unbedingt direkt ins Studium über, sondern gehen ins Ausland oder engagieren sich nochmal freiwillig. Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch Befunde dazu, dass sie zum Teil eher in eine berufliche Ausbildung gehen, weil ihnen das dann näher liegt, weil sie das vielleicht auch das schulische Lernen dort eher weiter betreiben können.
Aber stimmt mein Eindruck, also Sie haben es angesprochen, ich habe das Gefühl, seit G8 gibt es nur noch Abiturienten, die sich mal eine Auszeit nach dem Abi nehmen und ein Jahr hin irgendwo verschwinden.
Ja, Work and Travel.
Ist doch so, oder? Weil sie sich einfach viel zu jung fühlen.
Ich habe das in den letzten Jahren in ganz, ganz vielen Bewerbungen gesehen, in der Tat. Ich kann das jetzt nicht aus wissenschaftlicher Sicht berichten, sondern eher von meinen Studenten, wenn ich mit denen gesprochen habe. Ja, warum habt ihr nicht sofort studiert? Also warum geht er nicht weiter ins Studium? Also in vielen informellen Gesprächen war das so, dass die dann erzählt haben, die Studenten, dass sie wirklich sich auch noch nicht so ganz reif fühlten, für den Rest des Lebens in einem bestimmten Beruf zu arbeiten. Das heißt, ein Studium durchzuziehen und dann ja von da aus in den Arbeitsmarkt zu gehen, sondern sie wollten einfach die Zeit zum Reflektieren haben, sie wollten die Zeit auch zum Loslassen haben. Aber das sind halt keine wissenschaftlichen Befunde.
Ja, völlig klar. Ja, eher subjektive Eindrücke. Genau. Herr Meidinger, wenn man durch G8 die Leute oder die jungen Leute 10 Monate früher auf den Arbeitsmarkt entlassen kann, das ist doch eigentlich ein ironisches Ergebnis, weil das sind schon 10 Monate, oder? Damit hat man doch nichts gewonnen.
Nee, also ich kann mich ja noch gut erinnern an die Diskussion damals, habt ihr ja mitverfolgt, auch als aktiver Verbandspolitiker, und das war ja damals eine total aufgeladene Diskussion. Deutschland war in einer gewissen Wirtschaftskrise auch, darf man nicht vergessen, und es ist der Eindruck erweckt worden. Am deutlichsten wurde ja damals in der Ruckrede von Roman Herzog, die er gehalten hat, der Eindruck erweckt worden, wenn jetzt nicht gleich das Gymnasium verkürzt wird, dann wird Deutschland der große Verlierer sein im Globalisierungswettbewerb. Die jungen Studenten aus England, China und Indien, die werden unseren Leuten die Arbeitsplätze wegnehmen. Das war ganz schwer, auch da aus pädagogischen Gründen dagegen anzuhalten. Man darf ja auch nicht vergessen, es war damals noch Bundeswehr, ja, also das ist ja auch weggefallen. Mhm. Und mittlerweile wissen wir natürlich, also ein Jahr mehr oder weniger, oder sagen wir jetzt diese 10 Monate, die werden kein großes Unternehmen bewegen, einen Bewerber zu nehmen, sondern die werden auf die Persönlichkeitsmerkmale, auf die Qualifikationen schauen und eben nicht auf das, ist er jetzt 24 oder ist er 25 Jahre alt. Also insofern klingt das, die Argumente damals wie aus einer fernen Welt, muss ich heute sagen. Das war eine andere Zeit, das war der Neoliberalismus. der da hochkam. Und er hat leider eben dann sehr stark in die Bildungspolitik reingespielt. Das heißt also, es sind die Bildungsfachleute gar nicht mehr gefragt worden, auch die Wissenschaft übrigens damals nicht. Man hätte auch sagen können, machen wir mal einen Modellversuch, ja, oder sowas. Nein, also es ist dann im Endeffekt den Schulen übergestülpt worden.
Stimmt das, Frau Audemann, dass die Wissenschaft nicht gefragt wurde? Also wurden Sie gefragt?
Also ich persönlich nicht, gefragt. Natürlich.
Aber Ihr Institut?
Ich würde es so formulieren, also eine systematische Begleitforschung im Rahmen von einer Evaluationsstudie mit der Vorbereitung, das was Herr Papst eben so schön aus Sachsen berichtet hat, dass man also sich die Zeit nimmt, etwas vorzubereiten, in einem Modellversuch testet, dann auch also daraus lernt. Und vielleicht auch die Akzeptanz testet bei den involvierten Parteien. Das ist so nicht, hat so nicht stattgefunden bei G8.
Also ich muss mich jetzt korrigieren. Es gab einen Modellversuch, den gab es in Baden-Württemberg. Und zwar G8 und G9 parallel an der Schule. Mhm. An, weiß jetzt nicht, an 20 Schulen etwa. Und da wollte man testen, inwiefern also die Schüler dieselben Ziele in G8 erreichen können, wie die Schüler in G9, um das eventuell parallel zu machen. Der Schulversuch wurde aber dann im 8. Jahr, als also die Ergebnisse vorgelegt werden sollten, abgebrochen und G8 insgesamt eingeführt, ohne dass der jemals evaluiert worden ist, weil die politische Entscheidung gefallen war. Also es gab einen, aber der ist überhaupt nicht zur Kenntnis genommen worden.
Aber Herr Papst, ja?
Entschuldigung.
Nee, machen Sie ruhig.
Das ist schade, weil ich meine, dafür sind ja durchdachte Evaluationsstudien auch da, dass man halt wirklich basierend auf Erkenntnissen, die man gewinnt daraus, dann vielleicht die politischen Entscheidungen erst treffen könnte.
Also das finde ich ja eine tolle Sache, Herr Papst. Also man macht einen riesigen Freilandversuch mit Schülerinnen und Schülern, mit ganzen Generationen, mit Kohorten, wie man das so schön nennt, ohne eigentlich zu wissen, ob das richtig klappt. Doch ein bisschen fahrlässig.
Ja, wir hatten uns ja auch damals entschieden, die vierjährige Grundschule einzuführen, darauf aufbauend ein zweisäuliges Modell mit der Mittelschule, mit dem Haupt- und Realschulgang, wo auch innerhalb dieser Züge gewechselt werden kann, und eben dem Gymnasium bis 12 Jahre. Und das wurde sehr intensiv diskutiert. Und mittlerweile ist es ja so, dass wir ja keinen Wechsel in der Schulstruktur haben. Wir haben weiterhin das Schulsystem, das 1992 eingeführt wurde. Und man hatte wirklich Zeit, dann auch sich auf die inhaltliche und qualitative Entwicklung beider Schulformen, die für den Schüler wichtig sind, zu konzentrieren. Ich kann mich daran erinnern, ich bin ja selbst in der Geografie sehr stark involviert, war selbst viele Jahre in der zweiten Phase der Lehrerausbildung, in der Fachdidaktik, dass man sich also wirklich um neue Unterrichtsmethoden eingesetzt hat. Und natürlich, was auch wichtig war, dass man den Wechsel zwischen den verschiedenen Schularten, also zwischen Oberschule und Gymnasium, ermöglicht hat. Wir sprechen manchmal scherzhaft in Sachsen so bildlich gesehen, das Gymnasium ist die Autobahn bis zum Abitur. Und wer eben über Oberschule, für den bedeutet das ja kein Ende. Der macht dann weiter am beruflichen Gymnasium. Das ist eben dann die Bundesstraße, etwas länger, und es besteht ja immer die Möglichkeit, von Jahr zu Jahr da zu wechseln.
Wie ist das eigentlich? Wir haben ja in Deutschland wahnsinnig viel auch diskutiert über die Frage, ob G8 entwicklungspsychologisch für die Kinder gut ist. Wie sehen Sie das? Ist das eine Überforderung? Sind die Abiturienten zu jung? Oder ist das eine Sache der Anpassung und kann man das lernen?
Sagen wir mal, zu jung würde ich nicht so sagen, aber natürlich jemand, der mit 19 oder 20 ein Abitur ablegt, ist natürlich reif in seiner Persönlichkeit, weil gerade in dem Bereich so zwischen 16 und 20 Jahren ja auch die Kinder und Jugendlichen dort einen unwahrscheinlichen Entwicklungssprung machen. Aber es hat sich eben auch so eingebürgert mit diesen 12 Jahren, und man versucht auch vieles da auch zu kompensieren, dass sie dann auch den Anforderungen für ein Studium genügen.
Was wir in Bayern beobachtet haben bei der Einführung von G8, trotz Anpassung der Lehrpläne, dass tatsächlich bestimmte Stoffe sozusagen verfrüht waren in Bezug auf die Schüler, die mit ihnen konfrontiert worden sind. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ein Deutschlehrer gesagt hat, was für ein Riesenunterschied es ist, wenn er den Faust damals in der 13. Klasse im G9 behandelt hat oder jetzt, weil der vorverlegt worden ist, in der 11., dass also bestimmte Inhalte von 15-, 16-Jährigen gar nicht mehr so verstanden werden, wie das 18- oder 19-Jährige tun. Das, glaube ich, kann man auch in anderen Fächern beobachten. Also er hat verkürzt gesagt, für die 17-Jährigen ist Faust die Geschichte einer nicht nachvollziehbaren Beziehung zwischen einem älteren Herrn und einem jungen Mädchen. Und die anderen, die haben halt das Faustsche Streben und die Gretchenfrage ganz anders aufgenommen. Also das, glaube ich, spielt schon eine Rolle.
Bei uns spielt ja immer bei der Diskussion eine Rolle, Herr Meidinger, dass man zwar G8 eingeführt hat, mit Brachialgewalt manchmal, haben viele Kritiker gesagt, ohne den Schulstoff, den Unterrichtsstoff zu reduzieren. Das war doch ein Riesenfehler, oder nicht?
Also das Erste war natürlich, man hat das Gymnasium verkürzt, ohne bereits fertige Lehrpläne zu haben, wie der Stoff denn jetzt auf 8 Jahre zu verteilen ist und was gegebenenfalls auch rausfliegen muss oder was auch zusätzlich hineinkommen muss. Das heißt, man hat sozusagen ein Haus gebaut, hat das Dach schon mal draufgesetzt mit 8 Jahren und hat aber noch gar nicht gewusst, wie die Fundamente aussehen. Dann hat man im Grunde genommen zwar einen Lehrplan vorgelegt. Meistens haben die Verlage schon gezittert, kommt jetzt endgültig der Lehrplan, damit wir die Bücher rausbringen können fürs G8. Aber es wurde immer wieder nachgebessert. Also es war in allen Bundesländern, in allen westdeutschen Bundesländern, sind die G8-Lehrpläne mehrfach nachgebessert worden, weil es Probleme gab mit Überforderung, mit Stoffüberfrachtung, aber auch damit, dass vieles nicht zusammengepasst hat, etwa beim Lehrplan Mathematik, die Dinge zu ausgegoren waren. Also das war ein großes, großes Problem.
Frau Ordemann, wie ist das aus Ihrer Sicht? Also diese Diskrepanz zwischen verkürzter Schulzeit und Nichtreduzierung des Schulstoffs oder Nachbesserung, Nachbesserung, Nachbesserung?
Ich habe das gerade fasziniert mitgehört, aus einem ganz bestimmten Grund. Also die Art der Forschung, die wir ja betreiben, ist ja eine nachgelagerte Forschung. Wir schauen uns ja heute an, wie die Reform gewirkt hat, was ja per se gut ist, aber wir haben kein Erfahrungswissen. Das heißt, das, was die beiden Herren vor mir jetzt gerade berichtet haben, ist wirklich dieses Erleben vor Ort in der Schule, wie passiert es. Also ich kann nur sagen, durchschnittlich handelt es sich um 2 Wochenstunden. 2 Wochenstunden Lernstoff, die heutzutage mehr oder in der G8 mehr gelehrt werden. Das hört sich gar nicht so viel an, aber es ist halt verteilt. Das liegt aber auch daran, dass eine Konzentration auf gewisse Fächer stattgefunden hat. Das heißt, viele künstlerisch-musikalische Fächer sind vielleicht nicht mehr so intensiv dabei. Oder aber auch in G8, Fremdsprachen sind ja vorgezogen worden in ein paar Ländern, ist es so, dass das hier mehr oder intensiver gelernt wird und dadurch gleicht sich das, also es gibt den Ansprung, aber es gleicht sich halt ein bisschen aus, um es so zu sagen. Und wenn man sich dann die Kompetenzen anschaut, die man sieht, also auch da, also es ist deutschlandweit halt doch ein Flickenteppich. Man hat halt unterschiedliche Ergebnisse. In Baden-Württemberg zum Beispiel gibt es keine Kompetenzunterschiede bei Mathematik, aber auch nicht bei Deutsch. Dagegen in Sachsen-Anhalt sind die Mathematiknoten der G8-Schüler schlechter geworden als die der G9-Schüler. Dafür gibt es halt keine Unterschiede in Deutsch dort. Also so kommt es sehr stark auf das Fach drauf an. Und da würde ich halt auch dafür plädieren, auf die Umsetzung, wie es im Lehrplan umgesetzt wurde.
Man könnte ja auch zynisch sagen, was hat G8 letztlich gebracht? Eine noch geringere Vergleichbarkeit zwischen den Bundesländern.
Dem möchte ich widersprechen. Zum Abschluss, wenn ich mir das Abitur...
Aber warum widersprechen Sie?
Ja, also ich kann widersprechen. Also die Vergleichbarkeit ist da. Ich schaue mir an, wie sind die Abschlüsse, wie sind die Prüfungen dann zum Abitur. Und da kann ich sagen, da kann ich zwischen Bayern und Sachsen, mal um die beiden jetzt zu nennen, weil Herr Meidinger kommt ja von dort, da merkt man also, das ist vom Niveau her gleich, auch die Kompetenzen, die entwickelt werden. Es sind aber eben unterschiedliche Ansatzpunkte, die da sind. Und man muss ja auch sehen, es ist in den Ländern eine unterschiedliche Struktur gewachsen. Wenn wir uns das anschauen, wir waren im Osten, ich habe 1983 meinen Abschluss gemacht, bin dann als Lehrer gegangen und da war natürlich auch die Nachmittagsbetreuung schon da mit Arbeitsgemeinschaften die und auch anderen Institutionen, die an der Schule gewirkt haben. Das ist ja auch weitergegangen. Wir haben heute an den Gymnasien 97% sind Ganztagsschulen, die offene Angebote bringen, wo im Endeffekt die ganzen
Nochmal, wie war die Zahl? Wie viel Prozent?
97% aller Gymnasien sind Ganztagsschulen.
Offene.
Ja. Okay. Wobei es ganz wenige gibt, das sind nur etwa 6%.
Was sind offene? Gebunden. Was heißt das?
Das heißt, wir unterbreiten ein Angebot an den Schüler, das er wahrnehmen kann oder nicht, um zum Beispiel auch andere Interessen, wie zum Beispiel Musikschule, Sportvereine, nicht da negativ zu beeinflussen. Es gibt aber eben auch Angebote für leistungsstarke Schüler, die noch tiefer in Stoffinhalte eindringen. Aber genauso haben wir natürlich auch für Leistungsschwächere, ich kenne es von meinem Gymnasium, Angebote, um den Anschluss zu halten. Wenn es zum Beispiel partiell auch mal Probleme gibt, das können ja auch familiäre Probleme sein oder gesundheitliche Probleme, wo ein Schüler wieder Anschluss sucht.
Aber interessant war, dass Sie eben gesagt haben, es gibt diese Vergleichbarkeit. Ich glaube, Frau Ordemann und Herr Meidinger sehen das anders.
Zum Abschluss.
Ich schaue immer vorwiegend auf die Kompetenzen und da gibt es leider nicht die Vergleichbarkeit. Man kann natürlich Abschlussnoten vergleichen. Das stimmt. Aber die Frage ist halt, kann man es dann zurückführen darauf, dass es in einem Land schlechter oder besser ist, weil dort G8 eingeführt worden ist oder nicht oder rückgeführt wurde auf G9. Und ich glaube, das kann man nicht.
Also wir haben in Deutschland natürlich die Bildungsstandards, die haben wir ja nicht nur beim Abitur, die haben wir auch sozusagen bei der mittleren Reife. Die Frage ist natürlich, da gebe ich Frau Ordemann recht, inwiefern das, was auf dem Papier steht oder das, was vielleicht dann auch auf einer Note steht, gibt es wirklich das tatsächliche Leistungsvermögen dann auch wieder. Da hätte ich auch bei, wenn ich mir allein die Durchschnittsnoten beim Abitur zwischen den Bundesländern ansehe, dann glaube ich nicht, dass die Abstufung der Leistungsabstufung entspricht, sondern da gibt es auch andere Effekte. Ja.
Könnten Sie das ein bisschen konkretisieren? Also es gibt sehr starke Unterschiede bei den Abi-Noten zwischen den Ländern.
Bei den Durchschnittsnoten gibt es starke Abweichungen. Ja. Beste hat beispielsweise Thüringen, gut, Thüringen selber, glaube ich, mit 2,1 oder was, oder 2,2.
Also Durchschnittsnote des Abis, oder?
Des Abis, ja. Das heißt übrigens, 40% haben Einser vorm Komma in Thüringen, muss man auch sehen. Während in Niedersachsen haben wir 2,6 ungefähr. Da haben eben dann nur 20% einen Einser vorm Komma. Also ohne, dass vielleicht die Leistungsunterschiede, die niedersächsischen Gymnasien sind recht gut, jedenfalls derzeit noch, dass da durchaus auch andere Effekte eine Rolle spielen.
Welche denn? Weil das finde ich, lassen Sie uns eine ganz kurze Zäsur machen jetzt, weil das finde ich schon interessant. 40% haben eine 1 vor dem Komma in Thüringen, haben Sie gesagt, Herr Meidinger. Was spielt da eine Rolle aus Ihrer Sicht? Wie kommt das zustande?
Also da gibt es natürlich viele Gründe. Das eine ist, die Noten werden ja jedenfalls in den meisten Bundesländern, Baden-Württemberg ist eine Ausnahme, das ist konstant, sind ja die letzten 20 Jahre immer so peu à peu besser geworden. Übrigens mit der G8-Einführung hat es in manchen Bundesländern sogar mal einen Schritt nach vorne gemacht, also nochmal ein Stück besser geworden. Das lag übrigens daran, in Bayern beispielsweise, dass die Kriterien, nach denen Noten in der Oberstufe vergeben werden, geändert worden sind. Man hat nämlich Angst gehabt, das G8-Abitur wird schlechter ausfallen, also hat man die mündlichen Leistungen von einem Drittel auf die Hälfte aufgewertet. Das hat dann tatsächlich auch den entsprechenden Effekt gehabt. Das heißt, mit dem eigentlichen, ob jetzt das G8-Abitur, ob die besser sind, die Abiturienten oder nicht, hat das überhaupt nichts zu tun gehabt.
Herr Papst, wie sehen Sie das?
Also
würde mich interessieren, Ihre Perspektive.
Ja, entscheidend ist, dass die Studierfähigkeit hergestellt wird, wenn der Schüler das Abitur in seinen Händen hält. Es bringt nichts, wenn da nur eine Scheinnote dasteht, sagen wir eine 1, und dann gibt es, werden massenhaft Studienabbrecher produziert.
Aber Herr Meidinger hat ja eben ganz kurz angedeutet, dass es in Bezug auf G8 schon eine Inflation der guten Noten gegeben hat. Ich nenne es mal so. Ja, dass man versucht hat, neue Kriterien einzuführen und vielleicht sich auch einzureden, dass die Schüler besser werden, indem man sie besser benotet hat. Stimmt das? Ich habe aus meiner subjektiven Sicht, ich bin Vater von 2 Söhnen, habe beide mal Abiturfeiern mitgemacht. Ich habe ehrlich gesagt noch nie so viele Kandidaten da kennengelernt, die unter 1,5 den Durchschnitt hatten.
Ich sage also 1,2, 1,3.
Ich meine das jetzt nicht böse oder so. Es ist einfach nur ein
Elite-Gymnasium, dass man jetzt leichter zu einer besseren Abiturdurchschnittsnote kommt. Wir hatten ja über viele Jahre auch die Regelung, dass alle Fächer mussten belegt werden im Abitur und jedes Fach ging mit seiner mit den erbrachten Leistungen in die Abiturnote ein. Jetzt ist es wieder möglich, bestimmte Fächer abzuwählen und jeder Schüler versucht natürlich, das für ihn Beste rauszuholen, sodass auch da tendenziell zu verzeichnen ist, dass auch in Sachsen sozusagen die Abiturnoten besser sind, als wenn man die nach den alten Verfahren entwickelt.
Nur wenn Sie recht hätten, müsste das ja schon eingesetzt haben, als im Gymnasium diese Leistungskurse eingeführt wurden. Also ich habe zum Beispiel noch Abi gemacht mit Leistungskursen. Das war ja, glaube ich, die erste große Reform des Gymnasiums nach G. Und dann kam G8 und da sind die Noten, glaube ich, nicht besser geworden. Weil man hätte ja sagen können, jeder Schüler wählt die Kurse und Leistungsfächer, wo er eigentlich am besten ist, fertig. Und dann kriegt er auch eine bessere Abi-Note.
Nee, es geht vor allen Dingen um die Grundkurse. Die Leistungskurse müssen nach wie vor vollständig eingebracht werden. Mhm. Ja, und da gibt es auch bestimmte Regelungen, nachdem der Schüler die Fächer auswählt oder auswählen kann. Da gibt es bestimmte Kriterien. Aber es gibt zum Beispiel dann die Möglichkeit, dass ich eben dann ein Fach wie Geografie oder nur teilweise einbringen kann oder im Endeffekt dann gar nicht.
Mhm. Das war jetzt nur als Zäsur gedacht, diese kleine Abschweifung. Mich würde noch mal interessieren, Frau Ordemann, Sie als Schulforscherin, Sie haben gesagt, Sie gucken immer in die Vergangenheit zurück und versuchen das zu bewerten, auch zu fragen, wie hat die Reform gewirkt? Sind die Leistungen der Schüler, wenn man G8 und G9 sieht und spezifiziert, besser geworden durch G8 oder schlechter geworden? Oder gibt es überhaupt keine Unterschiede zwischen G8 und G9?
Das wäre jetzt schön, wenn ich Ihnen eine klare Antwort geben könnte, nicht wahr?
Das
ist leider nicht so. Es kommt immer darauf an, wo man hinschaut, auf welches Fach, auf welche Altersstufe man schaut. Es gibt zum Beispiel jetzt eine relativ neue Studie, die die PISA-Werte, also 9. Klasse, vergleicht vor und nach der Reform. Da werden Bundesländer über den Reformzeitraum gebündelt. Und da zeigt sich in der Tat, dass die Neuntklässler mit dem PISA, also höhere PISA-Werte haben. Das ist aber nicht so ausgeprägt, dass diese Neuntklässler, dass Deutschland auf einmal einen besseren Rang in der PISA-Bewertung hat, sondern das hält sich in etwa in dem gleichen Rang, also in der internationalen PISA-Bewertung. Das heißt, also da, ja, es gibt eine leichte Verbesserung der Kompetenzwerte, aber nicht ganz groß. Und dann haben wir halt eben ja schon mal über diese Fachspezifika gesprochen. Also auf der einen Seite gibt es halt Mathematik, das in Sachsen-Anhalt, also die Mathematiknoten sind in Sachsen-Anhalt schlechter geworden in manchen Studien. Dafür in Baden-Württemberg gibt es keine Unterschiede in den Kompetenzen. Das heißt, man hat viele Einzelbefunde, die nicht stimmig sind.
Schade.
Ja, ich weiß.
Sehr schade, Herr Meidinger, Ihr Eindruck?
Im Endeffekt, glaube ich, ist es auch nicht besonders hilfreich, jetzt Noten zu vergleichen. Beispielsweise, was völlig fehlt, ist ja ein echter Vergleich zwischen der Leistungsfähigkeit eines G9-Gymnasiums und eines G8-Gymnasiums, weil auch in Baden-Württemberg haben natürlich die G8- und G9-Abiturienten, die damals im selben Jahrgang, nämlich Doppeljahrgang 2010 oder 11 oder 12, was das war, dann verglichen worden sind, ist ja nur geprüft worden, was sozusagen im G8-Lehrplan stand. Das heißt, die Dinge, die rausgefallen sind, sind im Abitur von den G9 dann überhaupt nicht verlangt worden. Es wird auch nicht erfasst, was es beispielsweise jetzt weniger an Theatergemeinschaften und Musik und Kunst an anderen Fächern in einem G8 da. Also da fehlen eigentlich die Vergleichswerte. Was man sagen kann, ist, ein gut gemachtes G9 wird immer besser sein wie ein gut gemachtes G8.
Wieso?
Ganz einfach deswegen, weil ein gut gemachtes G8 und ein gut gemachtes G9 das sozusagen das Beste rausholen aus den Schuljahren, was rauszuholen ist. Und da ist ein Jahr mehr natürlich immer besser. Es gibt eine Studie übrigens, die ist erst vor ein paar Monaten veröffentlicht worden. Die haben Intelligenzwerte gemessen und zwar bezogen auf NRW, glaube ich, also Professor Rost und andere haben verglichen die Intelligenzwerte in Nordrhein-Westfalen von G8 und G9 Abiturienten und die sind deutlich besser von G9 Abiturienten. Das liegt jetzt einfach daran, dass sozusagen ein Schuljahr mehr tatsächlich die Intelligenz fördert, was übrigens für uns Lehrer eine sehr tröstliche Nachricht ist, dass nicht alles umsonst ist, was wir in der Schule machen.
Aber da würde Herr Papst doch widersprechen nochmal, oder nicht? Herr Papst, also das sehen Sie doch ganz anders.
Ja, wenn alles so bleiben würde wie bei uns. Aber ja, ich sehe auch bei uns in Sachsen jetzt mit ganz großer Sorge, dass in den Schularten generell um 4% der Unterricht gekürzt wird. Ja, das betrifft also auch das Gymnasium. Es bleibt zwar bei den 265 Stunden auf jeden Fall für das Gymnasium, also diese Pflicht oder diese Forderung der KMK wird eingehalten, aber wir sehen es natürlich auch mit Bedenken, dass jetzt dort eben Kürzungen in der Stundentafel vorfinden, um die Belastung der Schüler zu senken, wobei ich natürlich gerade den Zusammenhang jetzt bei uns in Sachsen sehe. Wir haben einen enormen Einstellungsumfang von Seiteneinsteigern an der Schule. Ja, das jetzt ja, auch das Gymnasium betrifft.
Ja,
und ich sehe also mit Sorgen, ob wir das G8-Niveau noch weiter so halten können in Zukunft. Weil ja Ergebnisse in der Bildung, die kommen nicht von einem Jahr zum anderen, sondern das ist ja ein Prozess, der schleichend ist. Dann müssen wir das sozusagen nach 5, 6 Jahren vergleichen mit dem jeweiligen Stand.
Frau Ordemann, was sagen Sie nochmal zu der Äußerung von Herrn Meidinger, ein gut gemachtes G9 ist allemal besser als ein gut gemachtes G8? Nein.
Das ist, glaube ich, für die Politik, um sich da zu entscheiden, was gut ist. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, also was das Wichtige daran ist, ist nicht das 8 oder das 9, sondern das Gutgemachte. Also die Qualität der Umsetzung einer Reform oder einer Re-Reform, wie es ja jetzt bei der Rückkehr zu G9 ist. Also diese intensive Auseinandersetzung, die Einbeziehung aller Parteien, die involviert sind, schon ganz am Anfang von dem Prozess, um dann die Qualität des G8s, G9s halt so hoch wie möglich schon am Anfang zu haben, dann aber auch weiter zu adaptieren, wenn Rückmeldungen kommen, dass das eine oder andere vielleicht so nicht funktioniert. Und also aus meiner Sicht ist so ein lebender Reformprozess auch was Gutes. Also was nicht gut ist, ist, wenn man dauernd Änderungen im Schulsystem hat. Also das würde dann sagen, die armen Schüler, die sich ständig auf neue Sachen einstellen müssen. Aber trotzdem, wenn man was weiß, dass was nicht funktioniert, dann kann man die Qualität natürlich verbessern, indem man es ja verbessert.
Sie haben was total Interessantes, ein ganz wichtiges Stichwort gesagt, nämlich was passiert eigentlich jetzt, wenn man die Reform zurücknimmt? Also mit Bundesländern, die zu G8 wie Nordrhein-Westfalen zu G9 zurückkehren. Gibt es da eigentlich Probleme, die auftreten könnten, Frau Ordemann? Wenn die das jetzt wieder zurücknehmen oder ist das ganz einfach? Kommt halt wieder ein Jahr dazu, Ende.
Ich bin ja per Profession Soziologin und in der Soziologie haben wir sowas wie Fahrtabhängigkeit. Und Fahrtabhängigkeit bedeutet einfach, wenn Entscheidungen getroffen werden, haben die eine Auswirkung auf die nächsten Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte. Die Rückkehr kann nach so einer Fahrtabhängigkeit nicht einfach passieren, weil man vom Weg abgegangen ist. Ich meine, allein der Abgang war natürlich in den vielen westdeutschen Ländern, das, was Sie eben so schön gesagt haben, schon von brachialer Gewalt geprägt, weil also der Pfad einfach verlassen wurde. Also aus soziologischer Sicht. Aber die Rückkehr bedeutet ja nicht, dass man einfach weitergehen kann auf diesem Pfad, sondern es bedeutet ja auch, dass sich andere Wege vielleicht ausgebreitet haben, wenn gleich die nicht so optimal waren, aber sie hinterlassen halt Spuren. Und wenn man sich das in Nordrhein-Westfalen anschaut, da ist ja in der Gesetzesänderung jetzt auch so ein Loophole drin. Das heißt, also die Schulen.
Ein was?
Also die Möglichkeit für die Schulen, selber zu entscheiden, ob sie zurückgehen wollen, von G8 zu G9. Das heißt, wenn die Schulkonferenz mit einer Mehrheit, mit einer Zweidrittelmehrheit entscheidet, dass sie doch bei G8 bleiben, dann müssen sie nicht zu G9 wechseln. Und das ist, wenn ich die Rechtslage so richtig verstanden und die politischen Äußerungen so richtig verstanden habe, der Grund dahinter ist, dass es auch eine Akzeptanz von G8 in Nordrhein-Westfalen gab, von verschiedenen Seiten, auch von der Elternschaft.
Aber das ist doch eigentlich in Anführungsstrichen Wahnsinn, weil da könnte man ja noch nicht mehr innerhalb des Bundeslandes das Gymnasium wechseln.
Genau. Also, ne? Und das ist ja auch in anderen Bundesländern schon
Essen,
der Fall.
Wenn es in Essen-Stehle gibt, G8 nur und was weiß ich, in Wuppertal, ne? G9, nee. Herr Meidinger, das ist doch Wahnsinn.
Eine ähnliche Situation haben wir ja derzeit in Baden-Württemberg, wo praktisch von der Postleitzahl abhängig ist, ob ich jetzt ein G9 kann oder machen muss und ein G8 machen kann oder machen muss. Das ist natürlich, weil es eben nur 44 Gymnasien gibt, in den entsprechenden Landkreisen und 200, die das eben nicht machen können. Also ich halte den bayerischen Weg nicht, weil ich jetzt Bayer bin, den halte ich tatsächlich für in dem Fall einen vorbildlichen Weg, weil was machen die? Die kehren nicht einfach zurück zu G9, so wie es mal war, sondern die kehren zurück zu einem G9, in dem es eine Beschleunigungsmöglichkeit, eine sogenannte Überholspur gibt. Das heißt, die Schüler können sich nach einer bestimmten Jahrgangsstufe, wahrscheinlich nach der Jahrgangsstufe 7 oder 8, entscheiden, ob sie eine Jahrgangsstufe überspringen. Und bekommen dann sozusagen, um das Überspringen zu ermöglichen, zusätzlichen Nachmittagsunterricht, was allerdings auch kein Problem dann ist, weil ja der Nachmittagsunterricht im G9 deutlich reduziert wird. Also das, glaube ich, ist ein guter Weg. Das werden, ich weiß nicht, wie viele Schüler das machen werden. Ich glaube, dass 10, 20 Schüler geeignet werden, so ein Überspringen problemlos zu bewältigen. Aber das wäre sozusagen die Vermeidung dessen, dass wir im einen Ort G8 haben, im anderen G9. Und eine neue Form von Bildungsungerechtigkeit sich in Deutschland breit macht.
Wir hatten eben das Stichwort Ganztagsschule. Ich glaube, das ist ja ganz wichtig nochmal, weil aus meiner Sicht war ja G8 immer mit der Ganztagsschule verbunden, Herr Meidinger, richtig?
Das ist richtig. Also eigentlich ist man davon ausgegangen, also, dass G8 nur im Ganztag
machbar ist. Ja, im Ganztagsbetrieb machbar ist. Ja. Herr Papst hat das die interessante Zahl genannt, 97% offene Ganztagsschulen in Sachsen. Der Gymnasium, ne, Herr?
Der Gymnasium, Papst, auch in anderen Schulen.
Also Sie haben nur 3% sind keine Ganztagsschulen. Und das liegt auch an diesem achtjährigen Gymnasium, oder? Oder war das sozusagen auch eine Tradition?
Das sind historisch gewachsene Strukturen. Während man sich gerade in westlichen Bundesländern selbst, da haben die Eltern, sind dann zu Musikschulen gegangen und dergleichen oder zu Clubs, war noch die Nachmittagsbetreuung an den Schulen auch zu DDR-Zeiten mitgegeben. Da war ja auch ein großer Teil der Frauen erwerbstätig, ein größerer Teil, als es in den westlichen Bundesländern war. Und da war natürlich auch die Notwendigkeit, Nachmittagsangebote an den Schulen zu bringen. Und das hat sich natürlich fortgesetzt, sodass in dieser offenen Ganztagsschule auch entsprechende Angebote in Schulen unterbreitet haben. Was ich auch vorhin sagte, was Herr Meidinger sagte jetzt mit den speziellen Angeboten für die Überflieger, auch sowas gibt es im Rahmen der Ganztagsangebote. Also auch die
Also dass leistungsstarke Schüler gefördert werden.
Aber auch, dass eben leistungsschwächere Schüler nicht zurückgelassen werden.
Ja, das war ja immer ganz wichtig, auch in der Diskussion in Westdeutschland. Also dieses Versprechen, die guten Schüler vielleicht besser zu machen und die schlechten nochmal auch besser zu machen, Herr Meidinger. Diese Ganztagsschule, war das nicht eine ziemlich große Mogelpackung?
Naja, also erstens.
Also wo gibt's die richtige Ganztagsschule? Das frage ich mich immer.
Also es gibt ja, das haben wir jetzt nicht erwähnt, aber es gibt ein Bundesland, das sich aus dem ganzen Hin und Her und Wirrwarr rausgehalten hat, das war Rheinland-Pfalz. Und Rheinland-Pfalz hat Folgendes gemacht. Es hat also echte Ganztagsgymnasien eingeführt, die sehr viel Geld kosten, 30-40% mehr mit den Personalmitteln für eine wirklich neu rhythmisierte Ganztagsschule. Rheinland-Pfalz ist nicht so groß, die haben die verteilt übers Land und die anderen 100 Gymnasien, die haben ja nicht G9, sondern G8,7 irgendwie gemacht, also die so ein vorgezogenes Abitur. Aber das hat funktioniert, da hat es also nie große Diskussion gegeben, weil wenn man ehrlich ist, das G9 ist ja, G8 ist ja nicht gescheitert jetzt sozusagen, weil die Leistungen nicht entsprechend sind oder so, sondern es ist gescheitert am Widerstand der Eltern in den alten Bundesländern.
Also ganz stark in Bayern, ne?
Ganz stark in Bayern, ganz stark. Die sozusagen insbesondere, wenn sie in der Fläche gewohnt haben, also ich selber im Gymnasium im Bayerischen, leite ein Gymnasium im Bayerischen Wald, wo das G8 mit dem verstärkten Nachmittagsunterricht, das war zwar kein Ganztag, aber es sind 2, 3 Pflichtnachmittage dazugekommen, zu unheimlich langen Schultagen geführt hat. Die mussten in der Früh aufstehen, die sind erst um 6 Uhr wieder heimgekommen mit dem Schulbus. Und deswegen hat der Widerstand, und der hat sich ja in jeder Umfrage, die in Westdeutschland gemacht worden ist, gezeigt, der Widerstand nicht verkleinert, je länger das G8 eingeführt war, sondern er hat sich vergrößert.
Also Rheinland-Pfalz meinen Sie, hat es richtig gemacht?
Hat es richtig gemacht,
Sachsen kann sich zurücklehnen.
Na, zurücklehnen kann sich Sachsen nicht.
Sie hatten ja gesagt, G8 steht so ein bisschen auf dem Prüfstand, weil man das eventuell nicht halten könnte, hatten Sie angedeutet, ein Niveau nicht halten kann. Ja. Jetzt raucht mir ehrlich gesagt als Moderator ziemlich der Kopf und ich weiß gar nicht mehr, ob ich diese Frage noch stellen kann, ob sie überhaupt zu beantworten ist, ob es nicht müßig ist, weil die Antworten immer gleich sind. Wie geht es denn jetzt weiter, Frau Ordemann, in der deutschen Bildungslandschaft? Also Haben wir jetzt dann doch überall wieder G8 und G9, je nach Belieben. Und Sachsen macht es aufgrund der Tradition natürlich anders. Und Westdeutschland ist gemischt und flickenteppichartig aufgestellt. Wir können Kompetenzen gar nicht mehr richtig messen, weil sie ja überall anders sind und überall vielleicht andere Kriterien und Messlatten angelegt werden. Was ist denn jetzt los?
Na, so scheint es jetzt für die nähere Zukunft auf jeden Fall mal zu bleiben. Ich würde jedoch nicht so weit gehen wie Herr Meidinger zu sagen, dass G8 in Westdeutschland gescheitert ist. Ich habe mir das nochmal angeschaut. Also 60% der Bundesländer haben immer noch G8. Also Westdeutschland, das sind Berlin, Bremen, Hamburg, das Saarland und die eben schon benannten 19 Modellschulen in Rheinland-Pfalz, die an G8 weiterhin festhalten. Klar, das sind nicht die Flächenländer, das sind vorwiegend Stadtstaaten, aber es sind doch einige. Und selbst die Stadtstaaten haben halt auch diese Alternativmodelle, weil es da auch eine gewisse Akzeptanz für G8 gab. Das heißt, also wenngleich G8 nicht das Erfolgsmodell per se ist, das ist es aber auch nicht in Ostdeutschland unbedingt. Also wenn man von den Leistungen anschaut oder von dem Stressempfinden anschaut der Schüler. Aber ich würde es auch jetzt nicht als gescheiter ansehen. Wie es weitergeht, das kann ich natürlich nicht bewerten. Das kommt sehr stark auf die Bildungspolitik an und darauf, wie die Präferenzen oder die Auswertungen auch von den verschiedenen Studien stattfinden, die wir als Bildungsforschung zur Verfügung stellen. Wobei auch da sieht man halt zum Beispiel an diesem Stressempfinden der Schüler. Also das ist höher bei den G8-Studenten sowohl in Sachsen-Anhalt auch in Baden-Württemberg. Und beide Bundesländer ziehen unterschiedliche Konsequenzen daraus. Das heißt, die Bildungsforschung kann eigentlich gar keine richtige Prognose abgeben, wie es weitergeht.
Herr Meidinger, ist jetzt G8 gescheitert oder nicht?
Also G8 als...
Oder G8,7, G8,9.
Also ich glaube, G8 als einziges sozusagen angebotenes Modell in einem Bundesland ist, glaube ich, tatsächlich gescheitert. Und ich setze tatsächlich drauf, dass es, und da gibt es ja unterschiedliche Ansätze, dass es möglich sein muss, sozusagen ein Gymnasium zu machen, das 9 Jahre für die meisten ermöglicht. Aber eben für diejenigen, die es schneller schaffen, auch einen Schnellzug anbietet. Das, glaube ich, wird das Modell sein, das sich vielleicht tatsächlich auch in Deutschland durchsetzt. Da müsste man dann in den neuen Bundesländern sozusagen diese Verlängerungsmöglichkeit noch schaffen, die es meistens dort nicht gibt, zumindest nicht dort, wo es keine Gesamtschulen gibt, wobei ich immer sagen muss, zwischen einem Abitur einer Gesamtschule und einem Abitur einem Gymnasium ist doch noch ein kleiner Unterschied, aber das ist eine andere Diskussion.
Anderes Fass, ein ganz anderes Fass. Das mache ich nicht auf. Herr Papst, haben wir nicht eigentlich ganz andere Probleme, als über G8 und G9 zu streiten?
Also wenn ich das jetzt aus sächsischer Sicht betrachte,
bitte,
dann haben wir andere Probleme. Uns geht es um die qualitative Absicherung des Unterrichts, dass das Niveau weiter erhalten bleibt, dass wir auch genügend Lehramtsstudenten finden für alle Schularten, besonders gerade in Naturwissenschaften. Und da hat jetzt die Politik etwas zu tun, auch die Wertschätzung gegenüber den Lehrern wieder mehr in den Blick zu nehmen.
Warum Wertschätzung? Gibt es da ein Problem in letzter Zeit?
Ja, wir haben eben gespürt, dass das, was Lehrer leisten, nicht immer voll so wahrgenommen wird. Wenn wir uns nur sehen, mit was für einer Belastung auch die Lehrer konfrontiert sind. Es werden immer mehr Aufgaben auf die Schulen aufgesattelt, aber ohne, dass eben eine Aufgabenkritik durchgeführt wird.
Aufgaben zum Beispiel, erzieherische Aufgaben, die man jetzt der Schule überantwortet.
Ja, die also die Schule lösen soll. Ich kann mich daran erinnern, da kommt immer wieder mal die Gedanken, neue Schulfächer einzuführen, wo eigentlich normalerweise Eltern verpflichtet sind, ihren Kindern auch bestimmte Werte und Erziehungen beizubringen. Das wird dann auf die Schule abgeladen.
Das wäre eigentlich, ja, Herr Meidinger?
Oder nee, ich habe mich nicht gerührt.
Ach so, Entschuldigung.
Aber ich wollte nur ein Beispiel sagen, Schulfach Glück oder Schulfach Gesundheit, das ist nicht Aufgabe der Schule.
Ja, gibt es das? Nochmal ganz kurze Nachfrage, das Schulfach Glück?
Tatsächlich, ja. Es gibt in einzelnen Bundesländern die Möglichkeit, die Schulfach Glück einzuführen. Mhm.
Ja, kann man nochmal drüber streiten, wäre vielleicht das Thema einer nächsten Sendung. Das war das SWR2-Forum, heute mit dem Thema durchgefallen. Ist das achtjährige Gymnasium gescheitert? Es diskutierten Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Steffen Pabst vom Philologenverband Sachsen und Jessica Ordemann vom Deutschen Institut für internationale pädagogische Forschung. Am Mikrofon Ralf Kaspari.